Vielen Dank, Slavica, für diese nette Einladung und Vorbereitung auf das, was ihr hören solltet. Ich bin sehr froh darum, dass wir einen Pastor haben, der sich an die schwierigen Dinge heranwagt. Dann kann ich die Gelegenheiten benutzen, die einfachen Schriftstellen zu nutzen. Und ihr werdet merken, zumindest am Bekanntheitsgrad, dass ich heute mir so etwas ausgesucht habe. Nun muss ich gestehen, dass ich sowas nicht aussuche, in dem Sinne, dass ich sage, jetzt gucke ich mal, schlag einfach auf und das muss dann der Predigtext sein. Sondern die Frage an meinen Herrn, dem ich diene, ist immer die, Herr, was willst du, dass ich euch sagen soll? Wo soll euer Herz berührt werden? Wo soll Veränderung geschehen? Wo soll etwas in Bewegung kommen, was bisher wieder stumpf geworden ist oder nachgelassen hat? Wo soll ich Freude wecken? Das liegt mir immer so am Herzen. Freude wecken, das ist schön. Ich bete zu meinem lebendigen Gott und meinem Herrn Jesus Christus, dass er mich mit seinem Geist leitet, euch eine frohmachende Botschaft zu bringen. Er segne mein Reden und euer Hören. Amen. Ja, also von mir aus, ich bin bereit. Ihr auch? Na, dann können wir ja loslegen. Letzte Woche sagte eine Frau in unserer Wohnanlage, die sich ihren Kummer über ihre Erkrankungen von der Seele reden wollte, zu mir, die Worte, die wohl gerne und vielerlei Munde sind, Hauptsache gesund. Ich habe ihr tröstend sagen können, dass es wichtigere Dinge im Leben gibt, die man als Hauptsache bezeichnen kann. Nämlich eine gesunde Beziehung zu dem Herrn Jesus Christus, der auch der Heiland genannt wird. Sie hat mir dann erlaubt, mit ihr zu beten, und unter Weinen hat sie ihre Krankheit in Jesu Hände abgegeben. Das Ergebnis war ein tiefer Friede in ihr und ihre Augen leuchteten voll Hoffnung. Ja, ihr Lieben, wer von uns wüsste nicht aus seinem eigenen Leben von schweren Zeiten zu berichten? Und komisch, je älter man wird, umso ausgiebiger werden die Berichte über Gesundheit und noch mehr über die Krankheiten. Stimmt's? Ich weiß das. Klar, Gesundheit ist ein wertvolles Gut und bei weitem nicht selbstverständlich. Eine Frage ist, wie gehen wir mit Erkrankungen um? Eines ist mal sicher, Verzweiflung hilft gar nicht. Und Zeit heilt auch keine Wunden. Das ist ein dummer Ausspruch. Es kann höchstens sein, dass die Heilung Zeit braucht und verbraucht. Ärzte können mit Medikamenten oder Eingriffen Heilung im Körper vorbereiten. Aber wiederherstellen kann nur der, der das Leben gegeben hat. Jesus ist der Heiland von Krankheit, Wunden und Not. Es ist schon einige Jahre her, sehr viele Jahre. Ich durfte mal eine Frau kennenlernen, die einen Artikel mit einem Überschrift versehen hat. Diese Frau saß im Rollstuhl und war schwer querschnittsgelähmt. Die Überschrift über ihren Artikel, den sie geschrieben hat, hieß: Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen.
Welch ein Glaube! Welch eine Hoffnung! Welch ein Friede strahlte diese Frau aus! Die Bibel berichtet über ein Ereignis, das hier sehr bekannt sein dürfte, das aber dieser Predigt zugrunde liegt. Wie gesagt, ein einfacher Text. Die Heilung der 10 Aussätzigen. Es ist ein Bericht über die vielen Wunderheilungen, die Jesus in der Zeit seines Wirkens auf der Erde vollbracht hat. Wir lesen den Text aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 17, die Verse 11 bis 19. Auf dem Weg nach Jerusalem zog Jesus durch das Grenzgebiet von Samarien und Galiläa. Als er in ein Dorf ging, kamen ihm 10 Aussätzige entgegen. Sie blieben in gehörigem Abstand stehen und riefen laut: Jesus, Herr, hab Erbarmen mit uns. Jesus sah sie und befahl ihnen: Geht zu den Priestern und lasst euch eure Heilung bestätigen. Und als sie unterwegs waren, wurden sie tatsächlich gesund. Einer aus der Gruppe kam zurück, als er es merkte. Laut pries er Gott und warf sich vor Jesus nieder, das Gesicht zur Erde und dankte ihm. Und das war ein Samariter. Jesus sagte: Sind nicht alle 10 gesund geworden? Wo sind denn die anderen 9? Ist keiner gekommen, um Gott die Ehre zu erweisen, nur dieser Fremde hier? Dann sagte er zu dem Mann: Steh auf und geh nach Hause. Dein Vertrauen hat dich gerettet. Soweit die Worte aus der Heiligen Schrift. So bekannt dieser Text ist, berührt er mich doch immer wieder. Wie riesig groß muss der Wunsch bei solchen Menschen sein, die an Lepra erkrankt sind, dass sie wieder richtig laufen können, wieder aufgenommen werden in den Familien und unter Freunden. Der Wunsch, dass sie diese stinkenden, dauernd nässenden Wunden loswerden, die das Fleisch und die Knochen zerfressen, Gesichter entstellen und hochgradig ansteckend sind. Täglich zu sehen, wie sie bei lebendigem Leibe absterben, es muss furchtbar sein. Aussätzige werden ausgesetzt, ausgeschlossen aus der Dorfgemeinschaft, nur weg von ihnen, nur nicht zu nahe kommen, dann nur kein Kontakt, denn die Ansteckung ist groß. Wie Hunde, die man nicht mehr mag, denen man die Speisereste vors Dorf wirft, aus lauter Mitleid, wobei das Wort Mitleid schon falsch ist, denn man hat sie sich ja vom Leib gehalten, damit man nicht das gleiche Leid mittragen muss. Solche Leute, die nur noch auf das Sterben warten, haben sich wie zu einer Selbsthilfegruppe zusammengeschlossen und riefen den gesunden Menschen laut zu: Aussätzig! Aussätzig! Damit ihnen keiner versehentlich zu nahe kommt. Es ist nicht bekannt, wie diese Gruppe von 10 Leuten überhaupt von Jesus gehört haben. Das allein ist schon irgendwie als Wunder zu sehen. und dass sie ihn nicht mit dem Ruf aussätzig begegnen, zeugt davon, dass sie von den wunderbaren Heilungen wissen, die Jesus in seinem Wirken vollbracht hat. Alle ihre Hoffnung kommt in dem Zuruf zu Jesus zum Ausdruck. Jesus, Herr, erbarme dich mit uns. Hab Erbarmen mit uns. Was für ein Schrei. Kennst du einen solchen Schrei von innen heraus? Also ich, ja. Alle 10 haben aus ihrem Leid heraus zu Jesus gerufen. Und Jesus sah sie. Alle anderen haben sich abgewendet. Jesus sah sie. Er sah ihre Hoffnung. Oder war das schon Glaube? Wie sonst konnte es sein, dass sie nicht Jesus herausforderten: Herr Jesus, wir haben gehört, du bist Heiland, heile uns. Sie glaubten an ihn, alle 10. Sie ahnten, dass durch Jesu Erbarmen die Heilung erfolgt. Nur durch das Erbarmen. Ich habe es nie vergessen. Manche Dinge vergisst man nicht. Hier an dieser Stelle, es ist schon viele Jahre her, stand unser Altpastor Peter Dippel und hat vor vielen Jahren gesagt: Wenn wir in unseren Gebeten Gottes Erbarmen anrufen, kann Gott nicht Nein sagen. Ich habe das vorsichtig ausprobiert. Und deshalb stehe ich heute noch hier. Spiele nicht damit. Das ist kein Zauberspruch. Das ist Erkenntnis, wenn man Gott kennt. Hatten die Aussätzigen einen Glauben, der über allen Unmöglichkeiten stand? Ja, alle 10 hatten diesen Glauben. Denn sie folgten Jesu Anordnung, die ihn zunächst mit Heilung überhaupt nichts zu tun hatte. Ja, sogar unsinnig erschien. Denn sie sollten zu den Priestern gehen, so krank wie sie ja noch waren, und sich Heilung attestieren lassen. Meine Güte. Und nur die Priester durften sie wieder reinschreiben. Heute würde man sagen, gesund schreiben. Gesellschaftsfähig erklären. Wenn die Priester feststellten, diese Leute haben keinen Aussatz mehr, dann durften sie auch wieder in den Tempel und eben auch unter andere Leute. Können wir auch nur ganz entfernt nachvollziehen, welch ein Glaube dazu gehört, in diesem Zustand solch einen Weg zu gehen? Aufgrund eines Wanderpredigers, der zwar bekannt war, aber der nur gesagt hat, geht hin zu den Priestern und lasst euch gesund schreiben. Und sie wussten, ich bin krank, der ganze Körper ist faul. Wenn Jesus ihnen doch wenigstens die Hände aufgelegt hätte, sie freigesprochen hätte oder nach dem Glauben gefragt hätte. Denken wir dabei an den alttestamentlichen Bericht von dem Hauptmann, der Lepra hatte und entsprechende Rituale von dem Propheten erwartete. Welche Parallelen zwischen Alten und Neuen erleben? Alle 10 haben zu Jesus gerufen. Alle 10 haben das Unmögliche für möglich gehalten, haben geglaubt. Und sie haben sich unterwegs gesehen, angesehen. Hey, deine Nase und dein Ohr ist ja wieder da. Guck mal, durch meine ollen Lumpenverbände kommen wieder 10 raus. Deine Haut, die wird hier so glatt und trocken. Du, nimm doch mal das Tuch vom Kopf. Du hast ja wieder Haare. Boah, ich kann wieder richtig auftreten. Ach, und du humpelst ja auch nicht mehr. Ich kann mir vorstellen, das letzte Stück zu den Priestern sind sie gerannt. Sie waren alle 10 dankbar, ganz bestimmt. Dieser Wunderheiler, von dem sie gehört hatten, der hatte sie wirklich gesund gemacht. Endlich wieder gesund, haben sie gedacht. Hauptsache gesund. Hauptsache gesund. Nur einer von den 10 ist zu Jesus zurückgekehrt. Er hat Gott erkannt in dem, was hier passiert ist. Die anderen 9 vermutlich auch. Aber sie waren so überwältigt von ihrer Heilung, dass sie es nicht mehr aushielten und sich nicht mehr zurückhalten konnten, sich ihren Familien und Freunden zu zeigen, ihre Arbeit wieder aufzunehmen, die ja so lange brach lag, sich zu waschen, zu pflegen, wieder menschlich zu reagieren, Freude rauslassen, feiern. Wer wollte ihnen das verdenken? Es ist wieder mal der ganz normale Alltag, der ihnen im Wege steht. Kommt das irgendjemand bekannt vor? Es ist so vieles wieder gut zu machen. Das Danken ist erstmal aufgeschoben und dann vergessen. Sie waren gar nicht undankbar, aber Gott haben sie nicht die Ehre gegeben. Die 9 werden oft und gerne als Ungläubige oder zumindest Undankbare bezeichnet. Ich glaube das nicht. Sonst wären sie nicht den Weg im Glauben gegangen. Ich verurteile sie nicht, auch nicht von hier oben. Und wisst ihr was? Jesus hat sie auch nicht verurteilt. Aber ich kann die Traurigkeit Jesu verstehen, die hier durchdringt, wenn Jesus auf Menschen wartet, die sich ihm dankbar zuwenden. Was wohl niemand von den 10 wusste oder sich auch nicht nur vorstellen konnte, war, dass Jesus für sie noch viel mehr bereithielt. Aus lauter Erbarmen, als nur die körperliche Heilung und gesellschaftliche Wiederherstellung. Das konnte niemand ahnen. Nur dieser eine, dieser von den frommen Juden verachtete Samariter, der sich nicht an den Dogmen der Schriftgelehrten hielt und aus einer Mischbevölkerung verschiedener Religionen stammte, dieser eine war von der unendlichen Liebe Gottes derart überwältigt, dass er alles stehen und liegen lässt, weil er verstand, er hat alles diesem erbarmenden Gott zu verdanken. Und er wollte zuallererst zu Jesus gehen, wirft sich voller Ehrfurcht vor ihm nieder. Hatte er in diesem Moment eine Erkenntnis des Gottessohnes? Dann hatte er als Samariter allen Juden etwas voraus. Jedenfalls treibt es ihn zu Jesus und erkennt Gott in dieser Heilung. Frage an euch. Ist Jesus in die Welt gekommen, um Kranke zu heilen? Er hat doch so viele Kranke geheilt. War das sein Auftrag? Ja, es war sein Auftrag. Denn er sollte von der Herrlichkeit Gottes Zeugnis ablegen. Und es wurden die Menschen gesund. Und das heißt an einer Stelle im Evangelium, und alle wurden geheilt. Und das hat er ja nicht aus sich ausgetan, trotzdem er die Macht schon hatte. Aber er hat es im Auftrag des Vaters gemacht. Und er hat gesagt, ich tue nichts, was der Vater mir nicht gesagt hat. Also er hatte den Auftrag zu heilen. Aber das war doch nicht der Sinn, nicht der Grund, nicht das Grundverlangen Gottes, warum er zu den Menschen auf diese Erde gekommen ist. Das hätte doch der Heilige Geist auch so erledigen können. Wir beten hier auch für Kranke und sie werden gesund. Wir erleben Heilung. Wenn ich von meinen Heilungen erzähle, höre ich nicht mehr auf. Bis heute Abend. Wollt ihr? Jesus ist gekommen, um mehr zu geben als körperliche Heilung. Wer mit dankbarem Herzen zum Herrn aller Herren kommt und Gottes Lob auf der Zunge und im Herzen hat, für den hat Jesus noch Größeres bereit als diese wunderbare Heilung. Und dieses Größere hat einen Namen. Slavischer hat es in der Einführung heute früh gesagt. Er wusste nicht, über was ich predige. Da ging es nicht nur um diese Heilung, sondern das Größere hat einen Namen und heißt Rettung. Diese Rettung beinhaltet Gottes ganze Zuneigung zu dem Herzen, die mit Freiheit von Sünde und Schuld durch das vergebene Blut Jesu frei werden und der Weg zum ewigen Leben ist offen. Das ist der Auftrag, mit dem Jesus gekommen ist in die Welt, die Menschen, die sonst verloren gehen, zu retten und nicht nur zu heilen. Für diese Rettung, für diesen Auftrag, gibt es keine Steigerung. Das ist das Größte, was uns begegnen kann und vielen von uns schon begegnet ist. Die Rettung. Das ist genau das, was Jesus diesem dankbaren Samariter zusagt. Er sagt zu ihm, dein Vertrauen hat dich gerettet. Durch dieses Vertrauen hat dieser Mensch Gottes ganze Barmherzigkeit zugesprochen bekommen, die in alle Ewigkeit Gültigkeit hat. Also weit über den leiblichen Tod hinaus. Wow, was für eine Zusage! Das Vertrauen stützt sich nicht auf Rituale, nicht auf Gottesdienstbesuche oder besondere Frömmigkeit, sondern allein auf die Barmherzigkeit Gottes, auf die wir mit Dankbarkeit und Ehre Gottes antworten können. Auf das Vertrauen kommt es an. Nur ein Kapitel weiter erklärt Jesus an einem Beispiel mit Kindern, welches Maß Vertrauen uns in die Ewigkeit führt. Das Vertrauen eines Kindes. Nicht die hochgebildete Kenntnis von geistlichen Wahrheiten ist es, die uns in die Arme des Vaters im Himmel treibt, sondern der kindliche Glaube an den Gottessohn Jesus Christus. Wer sich Gottes neue Welt nicht schenken lässt wie ein Kind, wird niemals hineinkommen, sagt Jesus
ein paar Verse weiter nach diesem heutigen Bericht. Kleinkinder haben dieses uneingeschränkte Vertrauen noch. Sie kennen noch nicht das intelligente Zweifeln, das berechnende Hinterfragen. Sie vertrauen ihren Eltern, ohne Erfahrung zu haben. Wenn wir in tiefer Verzweiflung über unseren eigenen Zustand an Seele oder Gesundheit sind und keinen Ausweg wissen, dann ist unser Innerstes offen für eine vertrauende, für eine kindliche Hinwendung zu dem barmherzigen Gott. Als ich in der Therapieklinik im Westerwald langsam wieder denken lernte und eine Ahnung davon bekam, dass es dieser barmherzige Gott war, der mich von der Alkoholsucht befreit hat, da konnte ich nicht mehr anders, als mich in Tränen der Hochachtung vor diesem Gott dankbar auf den Boden zu werfen und ihm vom Herzen zu danken. Das Loben musste ich noch lernen, aber er hat mein Vertrauen gesehen. Und nächsten Monat sind es genau 40 Jahre, seitdem ich keinen Tropfen Alkohol mehr brauchte. Und wisst ihr was? Ich habe nichts mehr zu bieten. Nicht ich selbst habe mich trockengelegt, auch nicht die Therapeuten. Da sind inzwischen viel zu viele gestorben, die mit dabei waren in der gleichen Gruppe, in der gleichen Klinik, die alle trocken werden wollten und bleiben wollten. Nein, dass ich hier und heute stehe und seine Barmherzigkeit bezeugen kann, das ist das Sahnehäubchen, das Jesus nach meinem Danken dazu getan hat. Das tut nach all der Erfahrung in diesen geschenkten Jahren so gut, dass ich mein Leben lang über diese und andere Heilungen nicht schweigen werde. Und wenn ihr es von mir zum 125. Mal hört. Wie kann ich diesen Samariter gut verstehen? Aber über all dem steht, über meinem und jedem anderen Leben, die Rettung. Nicht nur die Freiheit, nicht nur das Heilen von der Sucht oder anderen Krankheiten, sondern die Rettung. Mir ist alle Schuld vergeben worden und ich lernte jeden Tag, um diese Freiheit neu zu beten. Rettung ist das Wort, das über jedem Leben steht, das sich ehrfürchtig vor Gott neigt und das Versöhnungsangebot Jesu in Anspruch nimmt. Die Rettung aber erreicht ihr Ziel im Reich Gottes. Mein Anspruch an mich ist es, möglichst vielen Menschen meiner Umgebung das Vertrauen schmackhaft zu machen. In Psalm 50, Vers 15 heißt es, rufe mich an in der Not. Das haben die 10 Aussätzigen getan. Und weiter heißt es, so will ich dich erretten. Das hat Jesus getan. Und du sollst mich preisen, sagt Jesus. Das hat der Samariter getan. Die 9 Menschen wurden nur geheilt. Der eine wurde gerettet. Und ich auch. Du auch? Amen.